Guten Morgen. In Lonsingen habe ich schwäbisches Predigtverbot. Kann einfach gar kein Schwäbisch. Meldet sich niemand. Also wenn ihr feig sind, sind ihr selber schuldig. Die Idee von heute hier, ich und Prediger, die ist eigentlich vom Ernst. Und dann habe ich den Ernst gefragt, ja, was soll ich denn predigen? Ich weiß ja gar nicht eure Situation. Dann hat der Ernst gesagt, ja, da ist der Matze zuständig. Und dann habe ich mit dem Matze kommuniziert und er hat gesagt, ja, ich kann mal die letzte von eurer Predigt anhören. Ihr seid gerade in so einem Prozess, wo ihr neu über euch nachdenkt. Wer sind wir als Gemeinde? Das fand ich dann ganz spannend, dass ihr euch definiert habt zwischen Ulm und Heidenheim und Grieslingen. Das ist wichtig. Aber da seid ihr ja nicht hängen geblieben. Ihr habt die letzte Woche und Monate viel gehirnt. Ihr habt bestimmt viel gebetet, viel nachgedacht und viel formuliert. Worte gesucht, treffende Worte, die euch beschreiben und das, was ihr gemeinsam tut. Als Missionsfeld haben wir viele Jahre auch immer nach der richtigen Strategie gesucht. Und dann wurdet mir immer paraguayischer und immer weniger deutsch, dann muss man das alles, also von den Mitarbeitern her, dann muss man das alles wieder vorne anfangen. Wer sind wir? Was tun wir? Wie tun wir, was wir tun? Für wen? Und kann sehr gut nachvollziehen, was das mit einem macht. Als DIPM sind wir übrigens gerade in der gleichen Phase in Deutschland. Wir sind schon einen ganz kleinen Schritt weiter als ihr. Wir haben letzten Monat beschlossen, den Namen zu ändern. Und ab nächstes Jahr heißt man nicht mehr Deutsche Indianer Pioniermission, sondern nur noch Pioniermission, weil die deutsche Indianer sind so selten, dass man die halt streichen. Und jetzt zum Predigttext. Was kann man predigen in so einer Situation? Und ich habe gedacht, nach so viel Theologie und Hirnschmalz fällt vielleicht einfach eine Geschichte. Also wie früher in der Kinderstunde, wo es nicht so sehr theologisch zugeht, aber wo trotzdem Gott zum Zug kommt. Und dann blieb ich hängen bei einer von den bekanntesten Geschichten aus der Bibel, Daniel in der Löwengrube. Die Geschichte kennt ihr alle. Und wahrscheinlich hat uns die auch seit Kindheit an, also wenigstens die, die eine fromme Vergangenheit haben, seit Kindheit an gekitzelt, weil das hört auch einfach so cool auf, oder? Wenn die da, bevor sie auf den Boden ankommen, schon von den Löwen gesprochen wird. Das hat was. Wenn man die Geschichte anguckt, dann merkt man eigentlich, das ist nicht eine Geschichte, sondern das sind drei. Das ist die Geschichte von diesen Statthalter als erste Geschichte. So beginnt's. Damit man die ein bisschen versteht, ein kleiner Blick in die Zeitgeschichte von damals. Im Jahr 605 haben die Babylonier zum ersten Mal Jerusalem erobert. Und da wurden einige, nicht alle, der Führungsschicht von damals nach Babylonien deportiert. Darunter war der Daniel und seine drei Freunde. Dann geht die Geschichte Daniels weiter. Damals war er vielleicht 15, wird so geschätzt, vielleicht auch 18. Und dann kommt Daniel 1, 2, 3, das mit dem Feuerofen wurde schon erwähnt. Und dann kommt diese Geschichte von Belsazar mit der Hand an der Wand. Das ist das Jahr 539 vor Christus, also 45 Jahre später. Da ist der Daniel jetzt schon deutlich älter. Es geht seinem Lebensende entgegen. 539 haben die Meder und Perser die Babylonier besiegt. Also es gab einen Weltreichwechsel. Und der neue Herrscher dann über Babylon war ein Meder, nicht ein Perser. Sein persischer Chef, der ist auch sehr bekannt, der Kyrus, der hat die Esther geheiratet und nachher das Edikt erlassen, dass alle Juden wieder heim dürfen. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind beim Meder Darius. Und der Meder Darius, der war zuständig für das, was die Perser und Meder gemeinsam an Babylon erobert haben. Also ein ehemaliges großes Reich. Und damit er das gescheit verwalten kann, hat er da Statthalter eingesetzt. über die Statthalter 3 Chefs, die ihm rechnungspflichtig waren. Und einer von denen 3 war der Daniel. Ein Ausländer. Ein Kriegsgefangener. Ein Fremder. Der war unangepasst. Nicht komplett integriert. Weil der hat immer nur seinem alten Gott gedient. Und ausgerechnet, der sollte jetzt der Chef werden. Das geht ja nicht. Und da haben sie sich was einfallen lassen, die Statthalter. Wie die Geschichte endet, wisst ihr. Die zweite Geschichte ist die vom Daniel, der da sitzt, seit 60 Jahren vielleicht, entführt wurde, gute Erfahrungen gemacht hat mit Gott, den Gott immer wieder benutzt hat, auch vor dem König, vor beide übrigens, vom Vater und vor dem Nächsten, vor dem Jungen, vor dem Belshazzar, der eine Geschichte hat mit Gott und eine Beziehung. Und die ist ihm so wertvoll, dass er sie sich nicht nehmen lässt. Das heißt für ihn, ab in die Grube. Und es war ihm bewusst. Da steht, als dieses Edikt erlassen wurde, dass jetzt keiner 30 Tage lang außer beim Darius irgendwas bitten darf oder zu irgendeinem Gott beten, ging er eilends nach Hause und betete. Und bestimmt nur deshalb, weil er genau gewusst hat, was das für ihn bedeutet. Die dritte Geschichte, und auf die will ich eigentlich raus, ist die Geschichte von dem Dario. Dieser Meter. Für so einen Missionar wie mich ist es total faszinierend, was bei dem geistlich in ganz kurzer Zeit passiert. Der schreibt dann am Ende, da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben. Viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt. Und sein Reich ist unvergänglich. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer. Und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Also welche Gotteserkenntnis! In seiner Geschichte steht, als ihm bewusst wurde, dass er seinen Hofbeamten da auf den Leim gegangen ist, das war ja eine Intrige gegen seine Führung. Er wollte Daniel über alle setzen, also nicht nur einer von den 3 höchsten Beamten, sondern der einzige höchste Beamte. Das war den anderen Unrecht, dann haben sie diese Intrige geschmiedet gegen den König. Und als ihm bewusst wird, er ist ihnen auf den Leim gegangen, er kann nicht mehr zurück. Er muss Daniel nach dem Gesetz, das er selber erlassen hat und nicht aufheben kann, in die Löwengrube schmeißen lassen. Da hatte er eine schlaflose Nacht. Und es wird da so schön beschrieben, er ließ keine Speise vor sich kommen. Manche Ausleger sagen, also das eigentliche Wort hier anstatt Speise ist Wohlgeruch. Und damit sind vor allem die Frauen gemeint, nicht nur die Speise. Also der hat seine Routine unterbrochen. Wahrscheinlich war er erstmal stinkesauer auf seine Beamte, dann war er enttäuscht über sich selber, dass er reinfiel und die Intrige nicht gerochen hat. Und dann hat er aber irgendwie nachgedacht. Und am anderen Morgen rennt er zu dieser Grube und schon von Weitem mit besorgter Stimme ruft er, Daniel, konnte deinem Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich retten? Offensichtlich wusste er von Daniel mehr, als dass es ein guter Beamter war. Vielleicht hat er Daniel auch so ein Armbändle gehabt. Dann kommt der Daniel raus, die anderen kommen rein und dieser Darius schreibt an seine ganze Untergebene, dass man diesen Gott fürchten soll. Und er beschreibt diesen Gott. Ich habe versucht rauszufinden, was der vorher denkt hat. Also was haben die Meder und Perser glaubt? Und da gibt's leider unterschiedliche Meinungen, weil da gibt's nicht vieles, was die Archäologen schriftlich gefunden haben. Aber es ist wohl so, dass Zarathustra, der lebte, das weiß man auch nicht genau, zwischen 1500 und 1000 vor Christus, wohl eine Offenbarung gehabt hat, denn der Gegend Iran, Afghanistan, gibt's bis heute Leute, die auf ihn zurück ihre Religion gründet haben. Und der hat wohl entdeckt, dass es einen Schöpfergott gibt und nur einen, also Monotheismus, nur ein Gott. Und dass dieser aber in der Welt einen Gegenspieler hat. Also es gibt den Guten und das oder den Bösen. Und der Mensch, der muss sich da dazwischen irgendwie entscheiden. Also er kann sich fürs Gute entscheiden und kann sich fürs Böse entscheiden. Von daher kann man ihm vielleicht zugute halten, der musste sich jetzt nicht von irgendwelche ganz animistische Göttervorstellungen von 1570 Götter auf einen konzentrieren, sondern er musste vielleicht nur umswitchen. Aber er ist umgeswitcht. Und er kommt und sagt über Gott, Gott ist der lebendige Gott. Das ist seine erste Aussage. Es ist kein toter Gott, es ist ein lebendiger Gott. Das hat ihn offensichtlich bewegt. Und das bewegt mich auch. Weil manchmal ist mein Gott Gesetz, manchmal ist mein Gott Moral, manchmal ist mein Gott Tradition, manchmal ist mein Gott zuständig nur für gewisse Lebensbereiche, aber nicht für alle. Und der Darius, der erkennt, es ist ein lebendiger Gott. Letzten Sonntag waren wir zum Essen eingeladen. In der Straße, wo meine Eltern wohnen, im letzten Haus, gibt es eine Familie, da ist er Paraguayer und sie aus unserem Dörfle. Sie hilft mit in der Kinderkirche und am Sonntag war Abschlussfest, Sommerfest von der Kinderkirche auf der Pfarrwies. Und die haben einen 4,5-jährigen Sohn, der hat wohl das Kinderkirchfest gerockt. Und als wir dann zum Essen kamen, stand er unter besonderer Beobachtung. Das war so herrlich, der Bub. Der hat die ganze Zeit Ideen gehabt. Der hat mich durchs ganze Haus geschleppt. Das muss man da ins Kinderzimmer, im Keller, das Fahrrad, der Kettkar. Und nachher muss man noch mit ihm kicken, bis ich platt war. Das ist ein lebendiger junger Kerl. Und der hat mehr Ähnlichkeit mit Gottes Charakter, wie der Gott, den ich manchmal so hinter mir herschleppe. Der nur für manches zuständig ist, der manchmal irgendwie zu lange schweigt. Oder ich ihn nicht richtig höre. Und ich habe mich von diesem Dario einladen lassen, neu wahrzunehmen. Ja, mein Gott ist ein lebendiger Gott. Und der hat immer Idee. Der ist immer in Bewegung. Der guckt nach meinem Leben. Der vergisst nichts. Der übersieht nichts. Der weiß es schon im Voraus, was kommt. Der versorgt mich. Der macht nicht Pause. Der geht auch in den Urlaub. Er ist ein lebendiger Gott. Das Zweite, was der Darius merkt, ist, er bleibt. Es ist ein ewiger Gott. Er sagt dir, ich kannte dich schon, als du noch im Mutterleib warst. Der war ja schon vor dir da. Er kennt dich heute. Er weiß, was dich heute bewegt. Und er erwartet dich auf der anderen Seite. Genau der gleiche, der vor dir war und der jetzt ist, wird auch der Gott sein, der dich in Empfang nimmt, wenn dich hier deine Nachbar verabschiedet. Er ist ein ewiger Gott. Er herrscht, ist der dritte Gedanke vom Dario. Es ist nicht ein Gott, der zuguckt. In Paraguay lebt man ja am Rand von einem Mennonitendorf und auf der anderen Seite lebt auch ein Deutscher. Auch am Rand vom Mennonitendorf. Hat polnische Wurzeln. Von seiner Kultur her passt er nicht so ganz zu den Mennoniten. Auch zu sonst niemand dort. Ist ein bisschen Einzelgänger. Und vor vielleicht anderthalb Jahren, als diese Geschichte da mit USA und Trump und dann das Ganze, was dann Zölle und hin und her, und habe ich mit ihm gesprochen. Und dann sagt er, also für mich, ich verstehe das auch alles nicht so richtig. Aber für mich ist es so, ich könnte mir gut vorstellen, dass mit diesem Tohuwabohu, was jetzt losgeht, Gott schon vorbereitet die letzten Tage. Und ich habe ja nur den Trump gesehen und das Tohuwabohu und habe mir ein bisschen Sorge gemacht, oder Gedanken mindestens, aber er hat Gott dahinter gesehen. Also er hat nicht gesagt, jetzt geht's ab, übermorgen kommt der Herr, sondern er war vorsichtig und hat gesagt, es könnte sein, dass Gott jetzt Jesu Wiederkunft vorbereitet. Gott herrscht, das hatte ich übersehen. Trump herrscht. Nein, Gott herrscht. Und Gott herrscht auch in deinem Leben. Nicht nur global, global auch, aber ganz individuell. Das vierte, was der Dario erkannt hat, ist, Gott hilft. Er kümmert sich, er hilft. Kann mich noch gut erinnern, an einem Sonntagnachmittag, sollte man nicht machen, waren wir unterwegs mit dem Auto. Auf einer der wichtigsten Straßen von Paraguay, von Asunción, also Ausfahrtsstraße. Und ich hatte Plattfuß. Ist ja nicht so schlimm, man hat Ersatzrad. Aber ich hatte dann zweimal Plattfuß. Und dann konnten wir nicht weiterfahren. Und dann, was machst du jetzt? Regen. Sonntagmittags haben die, also bei uns gibt es ja so einen Reiseflieger, eigentlich alle 30 Kilometer. Jeder hofft, dass er dann das große Geschäft macht. Aber sonntagmittags haben die zu. Sonntagmorgens kannst du schon ihn finden, aber sonntagmittags ist schwierig. Und dann lief ich da die Straße entlang mit einem Blatterersatzrad, das ich so durch den Regen gerollt habe. Und wusste nicht, laufe ich 5 Kilometer, laufe ich 10 Kilometer. Nach einer Weile hielt der Auto. Ein weißer SUV. Und ging die Scheibe runter und ein freundlicher, jüngerer Mann sagte, ich soll das Ersatzrad hinter Reihe schmeißen. Sie würde mich zum, also Gomeria heißt die Reiseliegerei bei uns, sie würde mich zur Gomeria fahren. Dann ging ich hin und habe den Kofferraum aufgemacht und ich hatte das Gefühl, das ist ein nagelneues Auto. Da war kein Dreck drin. Und mein Ersatzrad habe ich da schon durch den Schlamm gerollt. Dann habe ich da vorher gesagt, das ist aber dreckig. Dann hat der Fahrer sich rumgedreht und gesagt, nix, nein, das macht nichts. Dann habe ich es reingelegt, zu, bin nass, wie ich war, auf den schönen Rücksitz geguckt und die haben mich zur Gomeria gefahren. Nachdem es geklickt war, hat mich der Gomero mit seinem Mopedle und ich wieder zurückgefahren. Und dann habe ich mich natürlich gefreut, dass es so freundliche Menschen gibt. Und hinterher, seither, überlege ich mir manchmal, Paulus sagt ja manchmal, oder sagt mal, etliche haben Engel gesehen oder beherbergt, ohne das zu merken. Vielleicht haben mich da zwei Engel mit ihrem neuen Dienstwagen zum Gomero. So steht er. Man weiß, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass mir geholfen wurde. Gott hilft und manchmal hilft er so, dass man vielleicht gar nicht ihn dahinter sieht. Aber er hilft. Er lässt uns nicht hängen. Er lässt seine Kinder nicht hängen. Der letzte Punkt, der fünfte, den der Dario bemerkt hat, ist, Gott bezeugt sich. Und da kann man jetzt wieder zurückblicken an das Armbändle vom Daniel. Daniel hat offensichtlich mit seinem Chef geistliche Gespräche gehabt, weil der wusste, was er Daniel glaubt und an wen er glaubt. Und auf dieser Basis konnte er auch interpretieren, was da passiert ist. Meine Kollegin, also die ist schon lange drin, die wird das Jahr 90, lebt in Lunzingen, meinem Dörfle, und ist, wie sagt man, die war schon immer eine unverschrockene Missionarin, also keine Älplerin. Die hat manchmal auch das Herz auf der Zunge. Und wenn in dem Nostras, wo sie sich eingemietet hat, irgendwas ist, dann geht die Wilma hin und sagt, darf ich für dein Kind beten, bevor es morgen ins Krankenhaus kommt? Wie wenn das Normalste von der Welt wäre, dass man zu den Nachbarn geht und sagt, komm, ich bete für dich. Aber da passiert manchmal was. Nicht immer. Manche sagen neu, manche sagen, nur bet halt. Man geht ja auch in die Kirche, gell? Manche freiert sich. Aber Wilma, die bekennt sich dadurch auch zu ihrem Gott. Und das sind Ansatzpunkte, wo Gott sich bezeugen kann. Und mir in die ersten Jahre ist unsere Erfahrung, wenn man in einem neuen Dorf, also Indianermission macht, Gott bezeugt sich. Wenn du sagst, darf ich für dich beten und betest, dann kannst du auch davon ausgehen, da passiert was. Gott handelt. Gott will ja. Es ist ja nicht so, dass er sich versteckt. Er bezeugt sich. Und er macht weiter, wo man mir aufhören müsse. Aus Höflichkeit, aus Toleranz, weil wir Deutsche sind. Oder weil wir zu schüchtern sind. Gott macht weiter. Gott will im Leben von anderen erscheinen. Er will, dass allen Menschen geholfen werde und zur Erkenntnis, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das gilt immer noch. Also, machen wir es wieder Daniel. Leben wir so, dass andere Leute über uns sagen können, der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, konnte der was machen. Na, weiß leider nicht, wie die Geschichte weiterging. Außer, dass dieses Edikt geschrieben wurde. Aber da war der Dario schon 62 und Nach damaligen Verhältnissen würde ja nicht jeder 100. Vielleicht treffen wir ihn im Himmel. Es wäre richtig cool, oder? Gott handelt, weil er lebt, er bleibt, er herrscht, er hilft und er bezeugt sich. Amen.